Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heutige Schüler und Schülerinnen sind nicht zu unterschätzen. Wir haben es eben in Deutschland heute zum einwöchigen Klimastreik in Köln gehört. Sie wollen der Gesellschaft jetzt aber mal Beine machen, um nicht die Zukunft zu verschlafen. Das gilt nicht nur bei Fragen nach dem Klima, sondern auch im Schulalltag. In sogenannten Coding-Hubs tüfteln sie an digitalen Innovationen, dazu gleich mehr. Digitale Innovationen brauchen auch VHS-Dozenten, wenn sie lebenslanges Lernen adäquat begleiten sollen. Genau darum ging es bei einem Barcamp in Essen, also einem offenen Workshop. Das und mehr heute bei Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Digitaler Unterricht, der kann nur gelingen, wenn es Digitalisierungsbasiskurse von Schülern für Lehrer gibt. Das ist eine der Ideen, die am Wochenende von bayerischen Schülersprechern im Landtag geäußert wurde. Daneben hätten sie gerne Excel, Word, PowerPoint, aktuelle Software und vor allem funktionierende Geräte und ein schnelles Internet. Damit sind die bayerischen Schüler nicht allein. In den anderen Bundesländern werden die Chancen der Digitalisierung im Unterricht bislang ebenso wenig genutzt. Die Initiative Coding for Tomorrow versucht hier Impulse zu liefern. Sie schult nicht nur Lehrer in digitaler Technik, sondern veranstaltet auch für Schulklassen Projekttage oder Feriencamps. Bei denen können die Schüler gleich selber digital tüfteln, Unterricht abseits gewohnter Lehrpfade. Vivien Leue hat für uns ein sogenanntes Coding Hub in Düsseldorf besucht.
Hallo zusammen.
Johannes Theocharis steht vor einer Gruppe von Schülern und Studierenden in einer hell ausgebauten alten Fabrikhalle in Düsseldorf, unweit des Hauptbahnhofes.
Das hier der Mikrocontroller, hier ist ein Display.
Die 12 bis 15 Jahre alten Schülerinnen und Schüler einer Düsseldorfer Realschule sind Teilnehmer der Digital-AG. Jeden Montagnachmittag kommen sie hierhin, um neue digitale Techniken zu erforschen. Heute sollen sie gemeinsam mit den Studierenden des Fachbereichs Medien der Hochschule Düsseldorf eine Datenbrille bauen, um mit ihr später virtuelle Welten erleben zu können. Trainer Theocharis teilt die Teams ein.
1, 2, ihr könnt euch schon dort hinsetzen.
Man stellt die Aufgaben so, dass die Schüler und Schülerinnen nicht alleine bewältigen können, aber wegen den Studierenden schaffen die das. Und dann kommt dieses Development.
Johannes Theocharis hat die Unterrichtseinheiten hier im Düsseldorfer Coding Hub der Initiative Coding for Tomorrow konzipiert. Viel Physik, außerdem Informatik, aber auch Ethik, Kunst, zum Teil Deutsch oder Mathe werden hier behandelt. Manchmal alles an einem Tag.
Das Lernen geht viel effizienter, viel schneller und viel einfacher, stressfreier.
Schildert Theocharis seine Eindrücke nach den ersten 3 Monaten dieses Pilotprojekts der interdisziplinären AG mit Schülern und Studierenden. Die Initiative Coding for Tomorrow hat bisher vor allem Lehrer zu digitalen Fragen und Unterrichtseinheiten fortgebildet oder Projekttage für Schulen angeboten. Sie wurde 2017 von der Vodafone-Stiftung und der gemeinnützigen Organisation Junge Tüftler ins Leben gerufen. Die Leiterin der Vodafone-Stiftung, Johanna Börsch-Supan, war von Beginn an dabei.
Was uns aber wichtig ist, ist, dass wir problembasiertes und projektbasiertes Arbeiten fördern möchten.
Heißt konkret, unterschiedlichste Klassen von der 1. bis zur 8. kommen in den Coding Hub und tüfteln dort an digitalen Lösungen für spezifische Probleme.
Das kann sein, dass wir fragen, wie musizieren wir elektronisch in Zukunft? Dann bauen die Musikinstrumente und schreiben dazu ihre eigene Musik. Oder wie reisen wir in Zukunft? Und dann bauen die mit Lego eben tatsächlich autonome kleine Fahrzeuge und programmieren die eben hier Parcours zu fahren.
Erkenntnisse aus diesen Unterrichtseinheiten fließen dann wieder in die Lehrerfortbildungen, sagt Börsch-Supan.
Wir möchten unbedingt eine nachhaltige Wirkung an Schule erzielen.
Am Tisch neben ihr feilen der 15-jährige Realschüler Jonathan Nünning und Matthias Langmann, Masterstudent im Fach Medieninformatik, gerade an einer virtuellen Welt.
Wir haben mit einem 3D-Framework, das nennt sich Unity, und damit lassen sich zum Beispiel Spiele oder sowas generieren oder 3D-Räume generieren.
Erklärt der Student. Sein Tandempartner Jonathan war überrascht, wie schnell er sich in das neue Programm einarbeiten konnte.
Das ist jetzt auch zum ersten Mal gemacht, als ich jetzt hier war. Also mit dem Erstellen, das ist eigentlich ganz einfach. Also da braucht man vielleicht 1-2 Stunden für, damit man das kann.
Einen Tisch weiter bauen die beiden Sechstklässler Amelie und Bongani zusammen mit 2 Studentinnen an der Datenbrille, mit der die virtuellen Welten später erlebbar gemacht werden sollen.
Ja. Okay. Warte, ich helfe dir. So, ich wollte schon immer mal sozusagen digital Sachen machen,
erzählt Amelie.
Ich arbeite auch zu Hause sehr viel mit dem Computer und ich habe meinen Eltern schon viel beigebracht.
Mit all dem neuen Wissen aus der Tüftelei mit den Studierenden werden Amelie, Jonathan und all die anderen Schülerinnen und Schüler ihren Eltern bald wohl noch weitaus mehr beibringen können.
Und wo müssen wir das dran tun?
Guck mal da.
Guck mal da. Lernen ist heute eben keine generationelle Einbahnstraße mehr. Dranbleiben, gerade in diesen Zeiten, in denen sich allmählich alle Lebensbereiche digitalisieren. Das ist wichtig. Stichwort lebenslanges Lernen. Da übrigens sind die Volkshochschulen an vorderster Front mit dabei seit 100 Jahren. Sie sind für jeden zugänglich, kosten nicht so viel wie Weiterbildungsseminare privater Anbieter und bieten dennoch qualitativ hochwertige Kurse an für fast alle Lebensbereiche. Von der Organisation des Büroalltags über Bewerbungs- und Rhetoriktraining bis hin zu speziellen Fachkenntnissen, beispielsweise in Programmier- oder Fremdsprachen. Die VHS-Dozenten selber müssen sich natürlich auch ständig weiterbilden und die Volkshochschulen bieten ihnen, wenn auch nicht besonders hohe Honorare, doch kostenlose Train-the-Trainer-Seminare oder, wie die VHS Essen, Ende vergangener Woche ein Barcamp, bei dem sich Lehrende ergebnisoffen über die Herausforderungen der Erwachsenenbildung austauschen konnten. Dirk Groß-Langenhoff war für uns dabei.
Das Barcamp ist eine offene Art der Weiterbildung. Alle Teilnehmer duzen sich und finden sich zu sogenannten Sessions zusammen, deren Themen vorher gemeinsam miteinander entwickelt werden. Eine Session beschäftigt sich zum Beispiel damit, wie digitale Medien im Unterricht gewinnbringend eingesetzt werden können. Es entbrennt eine Diskussion darüber, wie sehr ein Lehrender noch die Kontrolle über die Teilnehmer behält, wenn jeder sein Smartphone im Unterricht nutzen darf. Viele befürchten, dass so mancher Teilnehmer von der Vokabellern-App zu Facebook abschweift.
Mit Erwachsenen würde ich davon ausgehen, dass es eine Verständigungsform geben muss, dass mir irgendwie ein Signal gegeben wird, was mache ich denn da? Weil ansonsten kann ich nicht umhin, finde ich das unhöflich. Das hat mit Technik nichts zu tun, ist was zutiefst Menschliches.
Aber man muss auch sagen, dass diese Form des Unterrichtens auch mit den digitalen Medien ja auch Freiheiten zugestehen, die auch halt die Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen und halt nicht mitzumachen.
Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich neue Formen für die digitalen Medien brauchen oder uns einfach nur auf diese alten Strukturen besinnen müssen und die übertragen müssen. Ob ich jetzt auf meinem Handy spiele oder mir die Fußnägel lackiere, ist im Endeffekt beides gleichermaßen unhöflich.
Die Lehrenden setzen deshalb auch auf die Eigenverantwortung ihrer Kursbesucher. Denn die meisten sind schließlich freiwillig zum Lernen an der Volkshochschule. Reines E-Learning wird es aber auch in Zukunft nicht geben, sagt der pädagogische Leiter der Volkshochschule in Essen, Stefan Rienke. Es müsse ein Abwägen geben zwischen Inhalten, die einerseits digital und andererseits nur im Gespräch vermittelt werden könnten.
Dadurch, dass zum Beispiel über Smartphones sämtliches Wissen auch von außerhalb des Klassenraumes reinzuholen ist oder eben auch sämtliches Wissen außerhalb von Kurssitzungen verfügbar ist für die Lernenden. Das revolutioniert zum einen die Rolle der didaktischen Szenarien. Das revolutioniert sehr, sehr stark die Rolle der Lehrenden auch. Und da arbeiten wir gerade dran.
Isabel Bock ist seit 11 Jahren Französischlehrerin an der Volkshochschule in Essen. Französisch ist ihre Muttersprache. Eine pädagogische Ausbildung hat sie nicht. Deswegen nutzt sie das Barcamp auch, um zu lernen, wie sie den Stoff am besten vermitteln kann.
Beruflich habe ich das nicht gelernt.
Ich bin jetzt da reingerutscht, weil es mich sehr interessiert und ich habe Spaß an der Sache. Und dadurch, dass ich keine didaktische Ausbildung habe, habe ich den Eindruck manchmal, dass ich das nicht gut kann und dann versuche ich, mich überall fortzubilden. Ich war auch mit dem pädagogischen Kram plötzlich nur auf einmal konfrontiert, wo ich habe nichts verstanden.
Fortbildungen wie das Barcamp sollen Abhilfe schaffen. Ausgebildete Pädagogen helfen Seiteneinsteigern wie Isabel Bock, komplizierte didaktische Szenarien zu verstehen. Jöran Mus-Mehrholz ist einer von diesen Pädagogen. Gerade die Digitalisierung, sagt er, verlange lebenslanges Lernen auch von Lehrenden.
In den Bildungsdiskussionen haben wir manchmal den Fehler eingewoben, dass wir sagen, jetzt gibt es Digitalisierung, die Bildungseinrichtungen müssen aufholen und dann haben sie wieder Ruhe. Aber Digitalisierung verändert sich ja weiter, während wir darüber sprechen. Und insofern haben wir sozusagen ein fliegendes Ziel, auf das wir zielen, wenn wir gucken, wie wir Bildung entsprechend ausrichten können. Und das macht es schon schwierig, weil das wird uns sicher noch ein paar Jahre beschäftigen.
Und das fächerübergreifend. Die gefragtesten Fächer an den Volkshochschulen sind immer noch Sprachen. Ganz vorne mit dabei Deutsch als Fremdsprache, denn die Kurse sind für viele Migranten verpflichtend. Danach kommen andere Fremdsprachen, gefolgt vom dritten großen Themenbereich Gesundheit, erzählt Stefan Rienke von der Volkshochschule Essen.
Wie finde ich eine Balance in meinem Leben, sowohl zwischen Arbeit und Freizeit, aber auch, wie kriege ich das hin, eben, dass diese digitalen Geräte nicht diejenigen sind, die den Ton angeben, sondern dass ich der Herr bin über diese Geräte.
Die Volkshochschulen wollen mit ihrem Angebot immer auf der Höhe der Zeit sein, sowohl inhaltlich als auch didaktisch. Und so soll das Barcamp zu einem Austausch zwischen den Lehrenden führen, der für die Qualität des Unterrichts möglichst förderlich ist.
VHS-Dozenten, sie halten sich didaktisch auf dem Laufenden, fachlich sowieso. Meist sind sie nicht nur an einer Volkshochschule, sondern auch an anderen Bildungseinrichtungen oder Hochschulen tätig. Da könnte es doch Synergieeffekte geben. Das dachte sich die Leuphana Universität in Lüneburg und die dortige Volkshochschule. Sie kooperieren nun bei den eher selten nachgefragten Fremdsprachen wie Arabisch oder Chinesisch. Eine gute Idee oder Synergie auf Kosten der Studierenden? Axel Schröder hat sich die Frage gestellt und ist ihr nachgegangen.
Na, wir gehen weiter zum Arbeitsbuch, 123 Seiten.
Vorn am Pult steht die Chinesischlehrerin Li Feng. Ihre 6 Schülerinnen haben ihre Lehrbücher aufgeschlagen, formen konzentriert einfache Sätze in der fremden Sprache.
Ma Hong, Zao Shang, Qi Dian, Xi Zao.
Diejenigen, die bei Li Feng Chinesisch lernen, sind Studentinnen der Leuphana Universität in Lüneburg. Der Kurs findet aber unter dem Dach der Volkshochschule statt. Ende letzten Jahres wurde der Kooperationsvertrag zwischen den beiden Institutionen geschlossen. Dass damit Geld im Uni-Etat eingespart werden kann, diese Überlegung stand dabei nicht im Vordergrund, erklärt die Vizepräsidentin der Leuphana Carola Schaumann.
Das ist nicht aus der Not geboren, sondern das ist aus der glücklichen Lage geboren, dass es hier eine große Volkshochschule gibt. Und wir teilweise dieselben Lehrbeauftragten hatten. Also diejenigen, die bei uns dieselbe Sprache gelehrt haben, sind auch an der Volkshochschule tätig. Und da bietet es sich ja an, sich mal zusammenzusetzen und zu fragen, können wir das nicht gemeinsam tun?
Tatsächlich fallen nun am Sprachenzentrum der Leuphana Kurse weg, aber nur solche in den sogenannten kleinen Sprachen, also in solchen, bei denen es regelmäßig nur eine Handvoll Interessierte gab. Claudia Kutzig, die Leiterin der Volkshochschule, hebt die Vorteile der Kooperation für die Studierenden hervor.
Also speziell das Angebot, was wir für die Studierenden machen, sind in diesem ersten Jahr Portugiesisch, Chinesisch und Arabisch. Natürlich können die Studierenden in allen unseren Sprachangeboten teilnehmen. Das besagt der Kooperationsvertrag und das ist das Besondere. Die Studierenden haben die Möglichkeit aus unserem gesamten Sprachprogramm und wir bieten aktuell über 25 Fremdsprachen im Sprachbereich an, sich Kurse auszusuchen und die zu besuchen.
Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt online mit wenigen Mausklicks und demnächst sollen auch die Laufzeiten der Sprachkurse an VHS und Uni synchronisiert werden. Bislang finden Teile des Unterrichts noch in den Semesterferien statt. Die Sorge, dass das Niveau der Sprachenausbildung leiden könnte, wenn diese nicht mehr an der Uni, sondern unter dem Dach der Volkshochschule stattfinden, diese Sorge, erklärt Claudia Kutzig, sei unbegründet.
Es gibt im Sprachenbereich einen europäischen Referenzrahmen, der die unterschiedlichen Niveaustufen regelt, unabhängig von Erwachsenenbildung und Universität. Das ist, was Sie so aus dem Sprachgebrauch, A1, A2, B1, B2, C1. Und der gilt sowohl für die Uni als auch für die VHS.
Die Anforderungen, die Prüfungen und die Abschlüsse für Uni- oder VHS-Kurse seien identisch. Die Vizepräsidentin der Leuphana, Carola Schormann, ist zufrieden mit dem bislang Erreichten.
Wir sind jetzt im ersten Jahr unserer Zusammenarbeit. Ich kann von mir sagen, ich habe das Gefühl, das läuft sehr gut an. Und wir werden sehen, wie wir das noch ausbauen können. Davon gehe ich mal aus.
Einen Rabatt auf die Kursgebühren bekommt die Leuphana nicht. Allerdings garantiert die VHS der Leuphana, dass alle Interessierten an den Kursen teilnehmen können. In Zukunft, heißt es von Uni-Seite, könnten dann noch mehr Kurse vom Sprachenzentrum der Uni in die Volkshochschule verlagert werden. Und die Leuphana könnte so bei gleichbleibendem Sprachlehrangebot die Ausgaben für eigene Kurse einsparen. Und auch für die VHS ist die Kooperation mit der Uni ein Vorteil, sagt deren Leiterin Claudia Kutzig.
Es ist ja kein Geheimnis zu sagen, dass unsere Teilnehmenden an den VHS-Sprachkursen oder in anderen Programmbereichen langsam altern. Und so können wir auch für junge Leute wieder attraktiv werden. Die kommen zu uns in die Volkshochschule und sehen, da gibt es ja noch ganz andere Dinge, außer Fremdsprachen zu lernen.
Europa als Sehnsuchtsort für ausländische Studierende. Diese Vision gehört in manchen Teilen der Welt bereits der Vergangenheit an.
Campus und Karriere. International.
Chinas Expansionsdrang zeigt sich weltweit, doch er wird besonders augenfällig in Afrika. Dort leben und arbeiten mittlerweile gut 1,5 Millionen Chinesen als Unternehmer, als IT-Experten oder Händler. Und da Afrika nicht nur wegen seiner Rohstoffe begehrt ist, macht das asiatische Land mittlerweile auch ordentlich Werbung bei den Studierenden und lockt mit zahlreichen Stipendien. Für junge Nigerianer wiederum ist China inzwischen deutlich attraktiver als Europa. Denn die Jobchancen in Afrika, zumal bei einem chinesischen Unternehmen, sind nach einem Studium in China wesentlich höher. Katrin Gensler über die Trendwende beim Auslandsstudium nigerianischer Studierender.
Owusene Gehinde steht in einem grünen Zelt. Es ist ein provisorischer Klassenraum, in dem er in Nigerias Hauptstadt Abuja Studierenden Chinesisch beibringt. Die 8 Teilnehmer des Kurses lernen heute die Zahlen von 1 bis 10. Ihr Lehrer, Owusene Gehinde, hat die Sprache selbst in China gelernt, als er 2006 zum Studium dorthin ging. Bis heute schwärmt er davon. Es ist ein Land mit großer Bevölkerung. Trotzdem ist es ziemlich günstig. Ich empfehle, in ein solches Land zu gehen. Bei nigerianischen Studierenden liegt China im Trend. Offizielle Zahlen gibt es zwar nicht. An der Bayero-Universität in der nordnigerianischen Millionenstadt Kano beobachtet aber Nura Ibrahim diese Entwicklung schon seit Jahren. Er leitet den Fachbereich Informations- und Medienstudien. In Nigeria gibt es im postgraduierten Studium, etwa in den Kommunikationswissenschaften, kaum Plätze. Selbst bei guten Noten muss man eine Aufnahmeprüfung absolvieren. Die gibt es in China nicht. Dann sind es die Kosten. Studierende sind vorher auch nach Malaysia gegangen. Heute wissen sie, dass China günstiger ist.
China is a bit cheaper,
nennt er die Gründe. Europa, wo in vielen Ländern die Lebenshaltungskosten bei mindestens 600 bis 700 Euro liegen, können sich hingegen die wenigsten leisten. Zum Vergleich, in Nigeria liegt der Mindestlohn bei 75 Euro. Ein Lehrer verdient zwischen 100 und 200 Euro. Nura Ibrahim. Diejenigen, die nach Europa gehen, brauchen ein Stipendium. Sonst ist das nicht finanzierbar, es sei denn, der Vater ist reich und bezahlt es. Daran scheitert es häufig, auch bei Lukman Akintola. Nach seinem Bachelorabschluss in internationalen Beziehungen wollte er unbedingt ins Ausland gehen. Ich habe mich für mehrere Stipendien in Großbritannien, den USA und Kanada beworben. Unglücklicherweise oder glücklicherweise habe ich sie nicht bekommen. Ich wurde zwar zugelassen, bekam aber kein Stipendium. Für China habe ich mich nur einmal beworben und hatte Glück. Sein Masterstudium wird er in Peking absolvieren und muss sich über die Finanzierung keine Sorgen machen. Damit wirbt auch das chinesische Wirtschaftsministerium auf seiner Homepage. Im Masterprogramm erhalten Studierende knapp 400 Euro monatlich. Doktoranden bekommen fast 450 Euro. Es ist ein Vollstipendium, das alle Kosten deckt. Aufgelistet sind 26 Universitäten. Diese komfortablen Pakete können dazu führen, dass Kritik an China ausbleibt. Auch Owo Senike-Hinde hält sich bei der Frage, ob er auch negative Erfahrungen gemacht hat, zurück. Einmal hat man mich am Flughafen festgehalten. Man dachte, dass ich irgendwo Drogen verstecken würde. Man hat mich nicht gut behandelt. Am Ende erhielt ich aber eine Entschuldigung. Kritik gibt es stattdessen an Europa. Durch einen neuen Beschluss sind beispielsweise in Frankreich Gebühren für Studierende aus Nicht-EU-Ländern künftig 15 Mal so hoch wie bisher. Betroffen sind vor allem Bewerber aus den früheren Kolonien in Afrika. Auch aus deutscher Sicht gibt es Nachholbedarf, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Staatsbesuch in Nigeria 2018 betont.
Wir haben insgesamt heute schon 1200 nigerianische Studenten in Deutschland und ich sage zu, dass wir im Rahmen unserer Gespräche das natürlich auch noch einmal vergrößern könnten.
China ist jedoch noch aus einem anderen Grund interessant. Es ist das Land, aus dem heute technische Produkte kommen, die für Nigerianer erschwinglich sind. Auch diese locken junge Menschen ins Land. Dozent Nura Ibrahim. Am wichtigsten sind das technische Know-how, die Ausstattung der Universitäten sowie die Möglichkeit, anschließend einen Job zu finden. Die Studierenden, die ich kenne, gehen nach China, weil sie das Gefühl haben, sobald sie mit einem Abschluss zurück nach Nigeria kommen, wartet ein Job auf sie. Lukman Akintola hat jedoch noch eine andere Hoffnung. Seiner Meinung nach kann Nigeria viel von China lernen. Mich fasziniert Folgendes. Das Land stand einmal auf derselben Stufe wie Afrika. In den 1970er Jahren wollte niemand etwas von China hören. Mich begeistert, dass das Land in kurzer Zeit schnell wächst. Die Chinesen erobern die Welt, sind innovativ und versuchen, eine Macht wie die Vereinigten Staaten zu werden.
Was sollten Kinder lernen? Das hat das Allensbach-Institut im Auftrag der Roland-Berger-Stiftung gefragt. Das Ergebnis der heute vorgestellten Umfrage spricht für sich. 83% der Deutschen halten die gute Beherrschung von Rechtschreibung und Grammatik für das wichtigste Lernziel. Und direkt danach mit 76% möchten Eltern, dass Kinder mit Migrationshintergrund, die sich mit der deutschen Sprache schwer tun, zusätzliche Deutschkurse bekommen und dass das sozial benachteiligte Klientel in Grundschulen gefördert wird. Der soziale Aufstieg sei in Deutschland viel schwieriger als in anderen Ländern. Das dürfe man einfach nicht hinnehmen. Vor einer Woche haben wir hier in Campus und Karriere nach den Effekten von sportlicher Betätigung auf körperliche und geistige Leistungsfähigkeiten von Studierenden gefragt. Heute ergänzen wir das durch eine kanadisch-deutsche Studie zur Ernährung. Danach nehmen Studierende im ersten Semester zu, weil sie im ersten Jahr an der Uni deutlich schlechter sich ernähren und mehr Alkohol trinken. Allerdings spielt auch die mangelnde körperliche Bewegung eine Rolle. Und das war's von Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Gleich übernehmen hier die Kollegen von Corso Kunst und Pop.